Missing Link Original.
Also ich lehne mich ungern weit aus dem Fenster, aber ich versuche es hier. Also der Worst Case wäre ein andauerndes Engagement, weil man mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein kann. Das heißt, der Worst Case wäre, dass ein Teil des iranischen Regimes sozusagen im Amt verbleibt, dieses Mullah-Regime weiter in irgendeiner Form den Iran beherrscht, es nicht gelinge, lückenlos die militärischen Fähigkeiten des Iran zu vernichten und man dann damit rechnen müsste, dass trotz Inkaufnahme eigener Verluste es offenbar in ein paar Jahren dann wieder möglich sein würde, dass der Iran Israel bedroht. Das wäre aus meiner persönlichen Sicht das Worst-Case-Szenario.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Kaltenbrunner und mein heutiger Gast ist Gerald Kahmer, ein gefragter Experte für geopolitische und militärische Fragen und ein höchst erfolgreicher Buchautor. Ich darf jetzt herzlich Gerald Kahmer begrüßen. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie waren Brigadier im österreichischen Bundesheer, waren dann Berater und Konsulent und sind heute ein gefragter Experte für geopolitische und militärische Fragen und ein höchst erfolgreicher Buchautor. Herzlich willkommen. Herr Kahmer, ich möchte mit Ihnen heute über den Krieg im Iran sprechen, aber zuvor gibt es in diesem Podcast immer eine Transparenzregel, also ob wir welcher Beziehung wir zueinander stehen und ob wir einer politischen oder Partei nahestehen oder einer Organisation. Ich darf vielleicht anfangen. Wir kennen uns beruflich. Wir haben mehrere Interviews gemeinsam gemacht die letzten Jahre. Ich selber stehe keiner politischen Partei, geschweige denn irgendeiner Organisation nahe.
Schönen guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung. Auch ich stehe keiner politischen Gruppierung oder einer politischen Partei nahe und bin unabhängig.
Dann hätten wir das geklärt. Herr Kahmer, Tag 5 im Krieg im Iran. Vielleicht können Sie uns einfach ganz banal gefragt die aktuelle Lage kurz erklären, wie die Situation am Golf ist.
Ja, die Situation im Iran bzw. im Mittleren Osten überhaupt ist eine sehr volatile, im Moment, um nicht zu sagen chaotische, weil nachdem also die USA ja am Samstag begonnen haben, den Iran zu bombardieren, bzw. Israel und die USA begonnen haben, den Iran zu bombardieren und in einem ersten Schlag offensichtlich die politische Führung und die militärische Führung inklusive der Revolutionsgarden zu enthaupten, hat der Iran dann versucht, mit dem, was ihm sozusagen geblieben ist, auch noch an Waffensystemen, vor allem seit dem Einsatz im Juni des Vorjahres, zu antworten und mehr oder weniger auf den gesamten Raum des Mittleren Ostens, selbst mit ballistischen Lenkwaffen, Marschflugkörpern bzw. Drohnen zu schießen. Und das in einer großen Breite, wie schon gesagt, also nicht nur gegen amerikanische Einrichtungen und Stützpunkte im Raum oder Schiffe im Raum oder Waffensysteme im Raum und Israel, sondern eben auch auf Ziele, die zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Katar und auch Saudi-Arabien liegen. Mit dem war ursprünglich eigentlich nicht zu rechnen und das geht jetzt, das hält an derzeit noch und wird vermutlich die nächsten Tage auch noch fortgesetzt werden.
Aber welche Strategie steckt seitens des Iran dahinter, dass man benachbarte Länder wie Saudi-Arabien oder die Golfstaaten angreift? Will man sie auf der einen Seite in diesen Krieg hineinziehen oder will man einfach Stärke beweisen?
Die Strategie des Iran ist tatsächlich etwas fragwürdig, denn einerseits wäre davon auszugehen gewesen, dass der Iran meint, mit diesem Bekämpfen aller Nachbarstaaten mehr oder weniger diese zu bewegen, auf die USA Druck auszuüben, um diese Operation der USA eben zu beenden. Nur wie wir jetzt erkennen, ist das Gegenteil eingetreten. Der Iran hat auch diese Nachbarstaaten, die ja in den letzten Monaten und Jahren eigentlich in relativ gutem Gespräch mit dem Iran bereits war, gegen sich aufgebracht. Diese drohen ihm nun auch mit entsprechenden Gegenmaßnahmen. Also wenn denn das die Strategie des Iran gewesen wäre, dann ist sie schiefgegangen.
Wenn man sich das Verhältnis anschaut, springen wir vielleicht 5 Tage zurück, Angriff der USA und Israel auf den Iran. Es hat ja wochenlange Vorbereitungen gegeben. Vielleicht können Sie so ein bisschen erklären, wie groß der Aufmarsch der Amerikaner am Golf und im Mittelmeer gewesen ist, dass man sich das ungefähr vorstellen kann, mit welcher militärischen Größenordnung wir da zu tun haben.
Also der Aufmarsch der Streitkräfte der Vereinigten Staaten war und ist tatsächlich ein enormer. Wir rechnen damit, dass etwa 40% der gesamten US-Streitkräfte, die für derartige Einsätze verfügbar sind, jetzt derzeit im Mittleren Osten versammelt sind, inklusive natürlich der See- und Luftstreitkräfte. Vielleicht ein Beispiel, in welcher Dimension wir uns da bewegen, sind die beiden Flugzeugträger. Ein einziger Flugzeugträger hat bereits eine Besatzung von etwa 5000 Mann bzw. Frauen und etwa 80 bis 100 Kampfflugzeuge. Das heißt, bei beiden Flugzeugträgergruppen, die dort im Raum sind, Gerald Ford und Abraham Lincoln, sprechen wir schon von etwa 10.000 Soldatinnen und Soldaten. Und dazu kommen natürlich all jene, die permanent stationiert sind auf den amerikanischen Stützpunkten im Raum und jenen, die noch verlegt wurden in diesen Raum zusätzlich. Da sprechen wir so von insgesamt mehreren hundert Flugzeugen, von denen 250 ausschließlich Kampfflugzeuge sind. Dazu kommen die Unterstützungskräfte, die Transportmaschinen, auch zur Luftbetankung beziehungsweise natürlich Transportmaschinen auch, um die Logistikkette aufrechtzuerhalten, damit die Munition nicht ausgeht, sozusagen. Also eine enorme Streitmacht. Wir sprechen insgesamt vermutlich sicherlich von zwischen 50 und 100.000 Soldatinnen und Soldaten, die da im Einsatz sind, allein auf amerikanischer Seite. Und es kommt natürlich das noch dazu, was auf israelischer Seite
genau, verfügbar ist. Genau, weil wäre eine nächste Frage gewesen, wie schaut das bei Israel aus?
Ja, Israel hat auch dem Hörensagen nach etwa 70.000 Reservistinnen und Reservisten bereits einberufen. Das heißt, zusätzlich zu dem im aktiven Dienst befindlichen Kaderangehörigen und den Rekrutinnen und Rekruten Israels ist sicherlich auch auf israelischer Seite damit zu rechnen, dass so eine bis zu sechsstellige Zahl von Soldatinnen und Soldaten im Einsatz steht.
Und trotzdem gelingt es dem Iran zumindest die ersten Tage, sich zu wehren, unter Anführungszeichen, ein großes Reservoir offenbar an Waffen noch immer hat. Es hat ja den 12-Tage-Krieg vor ein paar Monaten gegeben, wo die Amerikaner und die Israelis gesagt haben, sie haben sehr weitgehend das iranische Militär ausgeschaltet. Wie kann es sein, dass wenige Monate später der Iran dermaßen noch bis auf die Zähne bewaffnet ist?
Das ist natürlich eine zentrale Frage, die, glaube ich, die Öffentlichkeiten sich in Europa und in den USA stellen. Ich glaube, die Wahrheit liegt also dort, dass ganz offensichtlich Donald Trump in seinen Jubelmeldungen im Juni des letzten Jahres übertrieben hat. Also es dürfte das iranische
Überraschenderweise
Atom, nicht ganz überraschenderweise. Das Atomprogramm des Iran dürfte nicht komplett vernichtet sein, sondern es dürften noch Teile vorhanden sein. Jedenfalls, was da ist, ist natürlich das Know-how und der politische Wille, sich in den Besitz von Atomwaffen zu setzen. Und es dürften mittlerweile auch Anstrengungen unternommen worden sein, dieses gesamte Programm mehr oder weniger wiederum vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu verbergen und auch unterirdisch anzulegen, beziehungsweise entsprechende Bauten unternommen worden sein, die in weiterer Folge dann dafür sich eignen. Das ist das eine. Das zweite ist, und das war an sich den Experten schon bekannt, dass der Iran sehr große Anstrengungen unternimmt und unternommen hat in den letzten Monaten, um eben sein ganzes Arsenal an ballistischen Lenkwaffen, Marschflugkörpern und auch Drohnen wieder aufzufüllen, beziehungsweise durchaus auch zu modernisieren. Wir sehen das eben zum Beispiel auch, dass plötzlich jetzt selbst zur Überraschung von Israel es moderne ballistische Lenkwaffen gibt, die dann mit Mehrfachsprengköpfen ausgestattet sind, die im Endanflug auch noch steuerbar sind. Also das ist Hightech in Wirklichkeit und das hat man vom Iran bis jetzt nicht gesehen und nicht vermutet. Also es dürften damals nicht alle oder nicht die Masse der Waffensysteme vernichtet worden sein und der Iran hat sehr große Anstrengungen unternommen, eben seither dieses Arsenal wieder aufzufüllen und zu modernisieren.
Aber erklären Sie uns vielleicht kurz die Logistik dahinter, wie kann ein Land binnen weniger Monaten, das so kontrolliert ist auch von außen, seine Waffenarsenale dermaßen wieder auffüllen? Wer sind da die Produzenten? Wer sind die Lieferanten? Ist das Russland? Ist das China? Mit wem wird da zusammengearbeitet?
Der Iran hat sicherlich auch selbst nennenswerte Produktionskapazitäten für derartige Waffensysteme. Denken wir einfach nur an die Shahid-Drohnen, von denen ja auch sehr viele an Russland geliefert worden sind. Die stammen ja ursprünglich aus iranischer Produktion. Auch ein sehr leistungsfähiges Waffensystem eigentlich, das von Russland, wie wir wissen, ja massenhaft auch genutzt wird. In der Umkehr natürlich liefert auch Russland Waffensysteme an den Iran, aber offensichtlich nicht nur Systeme, sondern auch Know-how, denn dieser vorher erwähnte diese ballistische Lenkwaffe mit Mehrfachsprengköpfen, da dürfte zumindest die Technologie sehr wohl aus Russland stammen, wenn nicht insgesamt überhaupt aus russischer Produktion dieses Waffensystem kommt. Also Russland ist der Hauptlieferant des Iran für derartige Waffensysteme. Der Iran im Gegenzug dazu liefert eben zum Beispiel eben Shahid-Drohnen an Russland.
Wenn Sie sich jetzt ansehen, die ersten 5 Tage, was ist exakt die Strategie der Amerikaner und der Israelis? Also wie möchte man dort jetzt vorankommen? Gibt es überhaupt eine Strategie oder muss man die nach 5 Tagen schon wieder verändern, weil der Iran sich in der Art und Weise, wie man es jetzt sieht, auch wehren kann?
Ja, eine Strategie, eine militärische Strategie gab es zu Beginn der Operation ganz sicher. Die Frage ist, ob es eine politische Strategie gibt, denn eine Strategie sollte auch ein Ziel haben. Und wenn ich also heute die Schlagzeilen betrachte, dann scheint sogar innerhalb der US-Administration es gewisse Widersprüche zu geben über die Zielsetzung. Viel schlimmer eigentlich noch ist der Widerspruch zwischen Israel, was die Zielsetzung anbelangt, und den USA. Während Israel natürlich verständlicherweise nach wie vor beharrt auf einer Zielsetzung, die im Wesentlichen auf einen Regimewechsel hinausläuft, klingen die Töne aus den USA heute früh bereits wieder ganz anders, nämlich in Richtung mehr oder weniger einer Zerstörung des Waffenarsenals und einer Zerstörung der Kapazitäten zum Bau von Atomwaffen, beziehungsweise einer weitestgehenden Vernichtung des gesamten militärischen Potenzials des Iran. Das wäre natürlich weniger als ein Regimewechsel. Also hier, denke ich, ist auch die politische Kommunikation etwas, was verbesserungswürdig ist.
Jetzt haben die Amerikaner und die Israelis relativ schnell, also binnen einem Tag, die Hälfte der politischen und geistlichen Führung ausgeschaltet, inklusive des religiösen Oberhaupts Khamenei. Wie kann das eigentlich gelingen, dass, beziehungsweise wie unvorsichtig sind die Iraner, dass sie im Prinzip fast die komplett halbe Führung auf einem Platz sich in Teheran treffen? Ist das einfach, hat man nicht geglaubt daran, dass er angegriffen wird, oder ist das einfach unvorsichtig, oder waren die Geheimdienste, die israelischen und die amerikanischen, einfach besser? Also wie kann das funktionieren?
Ich denke, dass beides der Fall ist. Wir kennen die Leistungsfähigkeit der israelischen Geheimdienste, des Mossad vor allem, und natürlich auch der amerikanischen Dienste, denen es ganz offensichtlich gelungen ist, vermutlich auch sogar Menschen in der unmittelbaren Nähe der obersten geistlichen Führung des Iran zu platzieren. Das ist eine Operation, die von sehr langer Hand vorbereitet sein muss, üblicherweise. Das heißt, wir sprechen hier von Jahren, die es braucht, um derartiges Personal in diese Nähe einzuschleusen. Hier muss Vertrauen gewonnen werden über Jahre. Das funktioniert also nicht einfach mit der Entsendung von Agenten. Und man ist schon dort. Das braucht eine Kultivierung sozusagen. Auf der anderen Seite bin ich schon überrascht gewesen, dass es also mit diesem einen Schlag gelungen ist, in diesem Compound dort so große Teile der iranischen politischen und militärischen Führung zu treffen, die sich dort vereint haben, offensichtlich zu Wochenbeginn, am iranischen Montag mehr oder weniger, um sich auszutauschen, beziehungsweise um über vermutlich bevorstehende US-amerikanische und israelische Angriffe zu sprechen. Und dann wurden sie selbst Ziel und Opfer dieser Angriffe. Also hier sind möglicherweise schon auch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen außer Acht gelassen worden. Denn dass die Möglichkeit besteht, dass derartige Schläge geführt werden und die jederzeit begonnen werden können, das ist auch der iranischen Führung natürlich klar gewesen, aufgrund des Aufmarsches, der über Monate zu beobachten war. Aber wie gesagt, möglicherweise hat man auch nicht damit gerechnet, dass das am Vormittag oder in den frühen Morgenstunden passiert, sondern eher damit gerechnet, dass, wenn ein Beginn erfolgt, dann der eher wie üblich bei derartigen Aktionen in der Nacht erfolgt.
Aber kann es sein, dass der Kriegsbeginn deswegen war, dass die Geheimdienste gesagt haben, okay, am Tag X treffen sich die und jetzt oder nie, dass der Auslöser war?
Genau das dürfte der Auslöser gewesen sein. Man hat genau diesen Moment abgewartet. Man kannte den Ort, man kannte vermutlich auch den Personenkreis, der dort anwesend war. Das haben die dort platzierten nachrichtendienstlichen Agenten sozusagen gemeldet. Die Kommunikation hat also funktioniert offensichtlich. Und daraufhin hat man den Abzug sozusagen gedrückt. Gespannt war er eben davor schon.
Jetzt gibt es Berichte, dass die Israelis, dass der Mossad zum Beispiel auch in Teheran die Verkehrskameras gehackt hätte und Bilder, ist das durchaus Vorspieler? Das klingt alles wie ein Spionagetriller, wie auf Netflix oder auf Apple Plus, eine Serie. Teheran gibt es ja gerade aktuell, da wird das irgendwie alles irgendwie vorgemacht? Sind das Methoden, mit denen man aktuell arbeitet und wie sehr spielt da Hightech und KI mittlerweile auch eine Rolle?
Das sind zweifellos Methoden, mit denen man arbeitet. Ich verweise einfach darauf, dass auch früher bereits auch zivile Organisationen, wie zum Beispiel die Plattform Bellingcat, ja auf gehackte Kameras und Verkehrskameras zugegriffen hat, um zum Beispiel nachzuweisen, dass in der Ostukraine, im Donbass eben russische Kräfte diesen Abschuss dieser malaysischen Passagiermaschine seinerzeit vorgenommen haben und nicht, wie die Russen gemeint haben, ukrainische Kräfte. Also die haben auch den Weg sozusagen verfolgt, dieser russischen Fliegerabwehrlenkwaffen von Russland in die Ukraine hinein. Und Ähnliches dürfte jetzt also auch unter anderem mit vielen anderen nachrichtendienstlichen Aufklärungsmaßnahmen im Iran der Fall gewesen sein. Also hier ist sicherlich sehr genau überwacht worden, ob die mündlichen Informationen der platzierten Personen mit diesen anderen Informationen zusammenpassen. Und das Ganze wird zu einem Lagebild dann verdichtet, dass man sehr sicher war, dass eben dann diese Gruppierung tatsächlich vor Ort in diesem Compound sich versammelt hatte. KI wird sicherlich auch verwendet, vor allem aber eben um in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Informationen zusammenzuführen, auf Plausibilität zu prüfen, um vor allem auch Szenarien durchzuspielen, im Sinne von, wenn wir schlagen, womit könnte der Iran dann zurückschlagen und Ähnliches mehr.
Was ist jetzt die nächsten Tage? Was erwarten Sie? Welche Strategie fahren die Amerikaner? Geht es dann nur um die Zerstörung aller Waffensysteme oder was ist der nächste Schritt dann? Und wie lange dauert das, dass man erstens einmal zum Beispiel die Lufthoheit hat im Iran? Ich glaube, das ist relativ knapp davor. Beziehungsweise kann man überhaupt alles zerstören? Der Iran ist ja topografisch ein sehr kompliziertes Land mit vielen Gebirgen und es gibt unterschiedliche Bunker etc. Also wie kann das eigentlich gelingen, dass man sicher ist, dass da relativ viel zerstört ist?
Es kann gelingen mit sehr viel Mühe und sehr viel Zeit und Einsatz von sehr starken und zahlreichen komplexen Waffensystemen. Das ist genau das Problem, dass natürlich die Dauer dieser Operation auch davon abhängen wird, wann dann genau diese Informationen, von denen wir vorher gesprochen haben, glaubwürdig zur Verfügung stehen, dass eben das militärische Potenzial des Iran wirklich weitestgehend vernichtet ist. Denn ich denke, das ist jedenfalls ein Ziel, das beide Partner, sowohl Israel als auch die USA, verfolgen. Die weitestgehende Entwaffnung des Mullah-Regimes, wenn es denn zu keinem Umsturz und zu keinem Regimewechsel kommen sollte. Das heißt, ursprünglich ging man immer davon aus, dass es mindestens 10 Tage sein werden, also im Wesentlichen 2 Wochen, die erforderlich sein werden, um zunächst eben die Luftüberlegenheit herzustellen und dann in weiterer Folge mehr oder weniger ungestört durch die iranischen Kampfflugzeuge, Abfangjäger, vor allem aber auch ungestört durch iranische Fliegerabwehr, das Zerstörungswerk sozusagen begonnen werden kann, wo es um andere Waffensysteme geht, wie zum Beispiel eben die Abschussvorrichtungen für ballistische Lenkwaffen, Lagerstätten von ballistischen Lenkwaffen, immer natürlich das Führungs- und Aufklärungssystem des Iran und in weiterer Folge dann eben auch Fliegerabwehrlenkwaffen, wie vorher schon gesagt, die eben die eigenen Flugzeuge gefährden könnten. Also das dauert sicherlich noch ein paar Wochen.
Bezüglich Regime-Change, es gibt viele Analysten und Militärstrategen, die sagen, ohne dass Bodentruppen eingesetzt werden, würde das gar nicht gehen. Rechnen Sie erstens damit, dass dieser Fall eintreten könnte? Beziehungsweise was müsste der Amerika oder Israel irgendwie an Mannstärke auffahren, dass das überhaupt einen Sinn macht?
Ja, wir kennen die Beispiele aus dem Irakkrieg 2003 zum Beispiel, wo dann doch letztlich über 100.000 bis 150.000 Mann im Einsatz waren auf amerikanischer Seite, mit der ganzen Logistik dahinter natürlich noch mehr. Das sehe ich derzeit nicht, weder vor Ort noch den Wunsch oder die Bereitschaft der USA, hier eben eine Landoperation zu planen und durchzuführen.
Würde das logistisch überhaupt gehen in sehr kurzer Zeit?
In sehr kurzer Zeit auf keinen Fall.
Wie rechnet man damit? Ein paar Wochen, Monate oder?
Hier sprechen wir von Monaten einer Vorbereitung einer derartigen Landoperation. Und darüber hinaus ist natürlich die Topografie des Iran eine ganz andere als die des Irak. Also es wird einem Angreifer durch die Topografie auch sehr erschwert, in irgendeiner Form Richtung zum Beispiel der Hauptstadt vorzudringen, was im Falle von Bagdad im Irak relativ einfach war. Ja. Also das ist eine langwierige und vermutlich auch sehr blutige Operation. die aus derzeitiger Sicht eigentlich kaum vorstellbar ist. Ich glaube, das wissen auch die amerikanischen Planer. Derartiges wird ja immer noch auch in Szenarien und in Kriegsspielen eben simuliert. Und ich denke da, wenn man bei so etwas einmal zugegen war, und ich hatte die Gelegenheit bei meinem Studienaufenthalt in den USA, das zu tun, dann weiß man, dass der Iran eben ein besonderes Kaliber ist, das nicht mit dem Irak vergleichbar ist, und die Chancen einer derartigen Operation, wenn sie nicht wirklich gut geplant ist und mit überwältigender Überlegenheit geführt wird, relativ gering sind.
Jetzt gibt es auch Überlegungen oder Berichte, dass die Amerikaner vielleicht oppositionelle Kräfte mit Waffen beliefern möchten, wie zum Beispiel die Kurden im Nordirak. Das heißt aber, das wäre ein Weg in Richtung Bürgerkrieg.
Ja, das klingt tatsächlich in einer Art von Bürgerkrieg, wobei man natürlich auch in Rechnung stellen muss, dass es, je schwächer die Streitkräfte des Iran werden, vor allem was also ihre schweren Waffensysteme anbelangt, inklusive vor allem natürlich der Revolutionsgarden, desto mehr Chancen würden sich natürlich für oppositionelle Gruppierungen insgesamt eröffnen, Aufstände zu unternehmen. Dies sehe ich allerdings im Moment auch noch nicht. Vor allem dürften die Revolutionsgarden und auch die Streitkräfte des Iran ja zum Teil noch intakt sein. Also das wird auch nicht sehr schnell jetzt erfolgen können. Die Kurden im Nordwesten des Iran, beziehungsweise noch auf der irakischen Seite sozusagen, die wären vermutlich bereit und bis zu einem gewissen Grad auch in der Lage, mit Unterstützung natürlich durch die USA, den Iran zu treffen, beziehungsweise vor allem die Aufmerksamkeit der iranischen militärischen Kräfte zu binden, damit unter Umständen für oppositionelle Strukturen sich ein Spielraum eröffnet, Umsturzversuche zu wagen. Ich denke aber, dass die amerikanischen Kräfte im Raum unter Umständen auch beitragen könnten, weil ja auf den großen Landungsschiffen sich auch zumindest ein kleiner Teil, aber doch Marineinfanterie befindet, die unter Umständen dann in Form eines Brückenkopfes auch Anlandungen unternehmen könnten. Allerdings, uns muss klar sein, das sind keine groß angelegten Landoperationen, sondern das sind
so kleine Nadelstiche.
Kleine Nadelstiche, die unter Umständen auch die Oppositionellen unterstützen könnten, beziehungsweise die Kurden unterstützen könnten, die dann gegen die iranischen Streitkräfte vorgehen.
Wenn wir nochmal zurück zum Golf gehen, zu den Golfstaaten Saudi-Arabien, Emirate, wie stark sind die militärisch und gesetzt im Fall, Saudi-Arabien würde in diesen Krieg eintreten? Was würde das für die gesamte Region bzw. für den Iran bedeuten?
Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass Saudi-Arabien massiv in einen derartigen Krieg eintritt. Ich denke auch, dass die USA das eher verhindern wollen und die saudischen Partner davon überzeugen wollen, das nicht zu tun. Denn die Koordinierung einer derartigen Operation zwischen drei Partnern sozusagen ist natürlich wiederum ein bisschen komplexer und schwieriger. Was natürlich nicht undenkbar ist, dass sollte Saudi-Arabien stärker getroffen werden von iranischen Waffen, dann könnte Saudi-Arabien sich in irgendeiner Form veranlasst fühlen, zumindest symbolisch, auch auf den Iran zu schlagen. Saudi-Arabien verfügt ja bekanntermaßen über ein sehr gut ausgestattetes und gut ausgerüstetes Heer und eine gut ausgerüstete Luftwaffe, meistens aus amerikanischer Provenienz, beliefert. Und Saudi-Arabien wäre sicherlich in der Lage, den Iran hart zu treffen. Saudi-Arabien ist ja deswegen so hochgerüstet, weil eben der Iran als Bedrohung empfunden wird. Nicht nur im Sinne einer regionalen Rivalität, sondern durchaus auch als militärische Bedrohung.
Wie ist das bei den anderen Golfstaaten, Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar?
Die anderen Golfstaaten sind für ihre Dimension auch alle relativ gut ausgestattet mit modernen Waffensystemen. Also gerade die Vereinigten Arabischen Emirate haben in den letzten Jahren sehr viel für ihre Aufrüstung getan und sind auch sehr gut beraten, meistens also auch noch durch britische oder französische Militärberater, die dann teilweise auch die Planungsaufgaben durchführen. Das ist Tradition in dem Raum. Aber wie gesagt, auch sie sind sehr gut gerüstet.
Aber wie kann es zum Beispiel sein, dass jetzt, glaube ich, heute oder gestern eine Drohne Richtung Saudi-Arabien fliegt und in Riad fast die amerikanische Botschaft trifft, dass die nicht abgewehrt wird. Wir haben dort ein Raketenschutzschild, Hightech und alles Mögliche. Die Israelis haben Laserkanonen in der Luft. Aber trotzdem fliegen diesen kleinen Drohnen, die 40.000, 50.000 Euro kosten, durch das ganze Gebiet, ohne dass sie abgeschossen werden. Wie kann das sein?
Ja, ich würde das ein bisschen spitzfindig vielleicht jetzt beantworten. Wenn diese Staaten die Erfahrung der Ukraine hätten und diese nutzbar machten, den eigenen Streitkräften, dann würde das vermutlich eher nicht passieren. Wir müssen natürlich diese Drohnen bzw. auch ballistischen Lenkwaffen und Marschflugkörper, die durchkommen, in Relation setzen zu jenen, die abgefangen werden. Also es sind nach unserem Informationsstand eben doch etwa 90% aller Geschosse, die abgefangen werden. Aber natürlich, die restlichen 10%, die dann durchkommen, können auch erheblichen Schaden anrichten, wie man eben sieht. Und gerade die Drohnen, diese kleinen, relativ kleinen Drohnen, eben diese Shahid-Drohnen, die sind natürlich durch das Radar sehr schwer auszumachen. Sie sättigen natürlich auch, wenn sie in großer Zahl verschossen werden und anfliegen. Das Abwehrradar sättigen nicht nur das Radar, sondern natürlich auch die Fliegerabwehrlenkwaffen. Denn unbegrenzte Zahlen stehen auch dort nicht zur Verfügung. Mhm. Und die eine oder andere kommt dann eben tatsächlich durch. Und wie gesagt, das geht auch um das gesamte System. Und hier haben diese Streitkräfte, inklusive der US-Streitkräfte, eben kaum Erfahrung mit Drohnen.
Das heißt, es kann aber sein, dass die Iraner, die haben ja relativ viele Drohnen, sie produzieren ja auch für Russland, also, und die sind auch relativ schnell produziert, kosten auch nicht viel, dass mit diesen Drohnen über die nächsten Wochen natürlich die komplette Flugabwehr am Golf in Israel etc. und von den amerikanischen Schiffen sehr stark beschäftigt werden kann.
Das ist ein
mit geringsten Mitteln, muss man dazu sagen.
Das ist ein denkbares Szenario, ganz genau. Und von diesen Waffen, weil nämlich einfach stehen eben große Mengen offenbar auch zur Verfügung. Mhm. Ich bin natürlich davon überzeugt, dass es ein Ziel der nicht nur Israels, sondern auch der US-Streitkräfte ist, genau die Produktionsstätten dieser Waffensysteme aufzufinden und zu zerstören. Nur, wie gesagt, auch wenn die theoretisch auffindbar sind, sofern sie unterbunkert hergestellt werden oder verbunkert hergestellt werden, ist auch sowohl die Aufklärung als auch eine erfolgreiche Bekämpfung ein sehr schwieriges Unterfangen. Bin auch überzeugt davon, dass es mehrere Produktionsstätten für diese Waffensysteme gibt. Insofern, ja, wir müssen einfach damit rechnen, dass in den nächsten Wochen auch noch jeweils ein Widerstand mit diesen Waffensystemen des Iran gegen die israelischen und amerikanischen Angriffe zu verzeichnen sein wird.
Ist der Iran jetzt gerade fähig, noch Waffen zu bekommen von Russland? Kann es da noch Lieferungen geben oder können das die Amerikaner unterbinden?
Ich denke, dass das unterbunden wird mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Ich denke auch, dass Russland natürlich selbst Schwierigkeiten haben wird, den Iran konkret zu beliefern. Denn worum geht es im Prinzip dabei? Weniger eigentlich um die Drohnen. Drohnen kann Russland selbst produzieren mittlerweile. Die Drohnen, die Russland hat, über die Russland verfügt, braucht sind Russland ja selbst natürlich gegen die Ukraine oder glaubt gegen die Ukraine zu brauchen. Und der Rest sind dann eher technologisch komplexe Waffensysteme. Und ich glaube, dass es man sich darauf konzentriert, eine Belieferung des Iran durch Russland zum Beispiel von diesen Waffensystemen, wie zum Beispiel eben die Mehrfachsprengköpfe, ballistischen Lenkwaffen, zu unterbinden.
Jetzt hat der Iran ja auch eine Art Joker in der Hand, das ist die Straße von Hormuz. Also wenn man die blockiert, das treibt den Ölpreis und den Gaspreis in die Höhe. Wir sehen das jetzt an der Tankstelle schon mittlerweile. Und das wird auch so weitergehen die nächsten Wochen und Monate, wie Analysten sagen. Wie können die mit ihren aktuellen Mitteln diese Straße sperren oder so beeinträchtigen, dass dieser internationale Handel mit Öl und Gas nicht nur unterbunden wird oder zum Teil völlig ausfällt oder kaum noch möglich ist?
Das ist ein hochinteressantes Szenario derzeit gerade, weil gerade heute hat ja die iranische Führung behauptet, man hätte die Straße von Hormuz in eigener Hand, man würde die Straße von Hormuz kontrollieren, wie man so schön sagt. Und die amerikanische militärische Führung widerspricht dem natürlich umgehend und sagt, nein, wir kontrollieren die Straße von Hormuz und eigentlich wäre die Schifffahrt frei möglich. Nun geht aber diese zivile Schifffahrt natürlich dieses Risiko nicht ein, weil ansonsten natürlich man mit zum Beispiel einer enormen Erhöhung von Versicherungsprämien rechnet.
Versicherungsleistungen extrem.
Und hält in der Hoffnung, dass diese Kriegssituation so kurz wie möglich andauert, hält die eigenen Schiffe noch zurück und dadurch ergibt sich der Stau. Das heißt, hier sprechen wir durchaus auch von einer Art von Informationsoperation des Iran. Man zeigt ja auch in sozialen Medien ein brennendes Schiff oder brennende Schiffe, von denen sich herausstellt, dass sie liegen aber irgendwo im Oman in einem Hafen und brennen aus ganz anderen Gründen. Also allein die Drohung des Iran mit dem, was man noch hat, eben gegen jedes Schiff zu wirken, jedes Schiff anzugreifen, das die Straße von Hormuz passieren will, genügt offenbar bereits.
Und treibt den Ölpreis in die Höhe.
Und treibt den Ölpreis damit natürlich auch in die Höhe.
Bevor wir zu Israel kommen, noch eine Frage zu Russland. Welche Rolle spielt Russland in diesem Konflikt? Also wie ist Russland ihr eigentlich indirekt betroffen? Damit erstens, was die Waffenlieferung betrifft, das haben Sie schon gesagt. Zweitens, wie beeinflusst das den Krieg in der Ukraine? Und drittens, hat Russland da überhaupt noch irgendetwas mitzureden? Beziehungsweise jetzt verlieren sie den nächsten Partner nach Venezuela. Das ist ein relativ schwerer Schlag für die Russen.
Ja, ganz genau. So isoliert der Iran mittlerweile ist im Raum, seine ehemaligen Gesprächspartner als Gesprächspartner de facto verloren hat, nachdem er sie angegriffen hat. Einerseits, andererseits seine Stellvertreter im Raum immer schwächer werden, Stichwort Hezbollah, die Houthis im Jemen, die Hamas ist ohnehin nicht mehr wirklich existent als strukturierte Kraft und auch die schiitischen Kräfte im Irak. Genauso isoliert ist eigentlich Russland mittlerweile auch von seinen Verbündeten. Sie haben Venezuela bereits erwähnt. Wir sprechen ja auch von Syrien, auch dort hat er mit Assad seinen Bündnispartner mehr oder weniger verloren.
Und auch die Militärstützpunkte, muss man dazu sagen.
Auch die Militärstützpunkte, die besonders wichtig waren für den russischen Reach-out nach Nordafrika zum Beispiel, für den militärischen. Das hat alles verloren. Jetzt verliert er den nächsten Partner sozusagen, den Iran. Es verbindet zwar nicht einen Vertrag im Sinne von eines Bündnisses Russland und den Iran, aber es verbindet vertragsgemäß die beiden Staaten eine sogenannte strategische Partnerschaft. Und wie vorher erwähnt, tauscht man eben da auch Technologie und Know-how aus, nicht nur Produktionskapazitäten. Und das verliert Russland natürlich jetzt auch, Stichwort eben auch Drohnen. Ja. Und Russland ist insgesamt dann eben auch zunehmend isoliert. Vor allem das Vertrauen in Russland als mehr oder weniger Partner,
strategischer
Partner ist schwer erschüttert auf vielen Ebenen eigentlich, auf der politischen Ebene, denn mehr als markige Wortspenden kommt aus Russland derzeit ja auch nicht und also keine substanzielle Unterstützung. Das heißt, die Frage, was ist eine strategische Partnerschaft mit Russland wert, stellt sich und wird meistens von potenziellen Partnern jetzt nicht unbedingt im angenehmen Sinn für Russland beantwortet. Gilt zum Beispiel auch für die berühmten BRICS-Staaten, also die anderen Staaten dieses Gebildes, das ja auch kein Bündnis ist, aber wo man Russland immer gerne auch sieht, also Russland sich selbst vor allem auch sieht als Führungsmacht. Also hier ist der Ruf Russlands absolut angekratzt.
Wir müssen auch über Europa sprechen. Es sind auch iranische Drohnen oder Raketen auf Zypern gelandet, also in der Nähe eines britischen Militärstützpunktes. Die Briten haben angekündigt, dass sie einen Flugzeugträger Richtung Zypern schicken. Ist das vielleicht auch eine Strategie des Iran, dass sie im Prinzip ein europäisches oder ein EU-Land angreifen wie Zypern, dass sich dieser Konflikt noch weiter ausweitet? Und wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass es zu einer Beistandspflicht für die Amerikaner eigentlich kommt?
Ja, es ist sicherlich ein Teil der Strategie des Iran, diesen Krieg noch weiter auszuweiten. Nur mit einer einzigen Drohne wird das natürlich nicht genügen und vor allem nicht nach Zypern allein. Man sollte die Wirkungsmöglichkeiten des Iran durchaus nicht unterschätzen. Die Reichweiten der weiterreichenden ballistischen Lenkwaffen des Iran reichen durchaus auch weiter auf europäisches Territorium. Also die Frage ist sehr berechtigt, ob nicht in irgendeiner Form es zu einer Beistandsverpflichtung oder zur Einlösung oder Einforderung einer Beistandsverpflichtung durch zum Beispiel Griechenland oder auch, was die NATO betrifft, durch die Türkei kommen könnte. Aber wie gesagt, durch eine einzelne Drohne kann man das nicht erreichen. Hier müsste schon mehr aus dem Iran versucht werden, um das tatsächlich wirksam werden zu lassen. Und ja, also die Briten haben angekündigt, einen Flugzeugträger zu entsenden in diesen Raum. Frankreich hat bereits seinen Flugzeugträger in diesen Raum entsendet. Also hier tut sich durchaus einiges. Ich denke aber nicht, dass man sich, solange die Angriffe des Iran auf diesem Niveau bleiben, große Sorgen machen muss.
Kann es sein, dass die Amerikaner die Europäer brauchen, was ja natürlich ein Treppenwitz wäre, nachdem Trump jetzt die die letzten Monate auf die Europäer eingeprügelt hat, aber kann dieser Fall eintreten und wie könnte er eintreten?
Ja, der Fall ist ja eigentlich bereits eingetreten im Zug des Aufmarsches, denn dieser Aufmarsch ist ja, sofern er nicht über See erfolgt geht ist, durch die Europa. Seestreitkräfte, der kann nur über Europa erfolgen. Wir haben in den Wochen vor dem Angriff ja zum Beispiel den massenhaften Transport der großen Transportmaschinen C-17 der USA, der US-Luftwaffe gesehen, vermutlich beladen, vor allem mit Munition und Waffensystemen, die dann in weiterer Folge von Großbritannien, von Deutschland aus in den Mittleren Osten gingen.
Das ist eine Art Beistandspflicht schon, ne?
Das ist eine Art von Beistandspflicht, obwohl natürlich diese Stützpunkte meistens extraterrestrische, amerikanische Stützpunkte sind. Aber trotzdem liegen sie natürlich auf dem Territorium von Verbündeten und rein theoretisch wäre es ja nicht ganz ernst gemeint, hat da jemand auch vor kurzem gesagt, wenn die USA sich so verhalten, ihren Verbündeten gegenüber, dann entgleiten wie sie ihre Stützpunkte. Mhm. Nicht? Also das ist ein amerikanisches, ein genuines US-amerikanisches Interesse, dass diese Stützpunkte zur Verfügung stehen, um eben die globale Machtprojektion der USA sicherstellen zu können. Gleiches gilt ja auch für die Stützpunkte in Südkorea bzw. in Japan, auf den Philippinen und ähnliches mehr. Also das ist ja bereits erfolgt sozusagen und in der Tat wäre es natürlich so, dass insbesondere sollte es rein theoretisch, was ich allerdings auch nicht für sehr wahrscheinlich halte, zu Angriffen auf US-amerikanische oder auch israelische Einrichtungen in Europa kommen und diese sozusagen über das Niveau einzelner Terroranschläge hinausgehen, dass da natürlich unter Umständen also mehr oder weniger die Europäer um Beistand ersucht werden, das ist nicht völlig auszuschließen. Also die USA tun gut daran, sich auf ihre Verbündeten abzustützen. Möglicherweise ist das der Trump-Administration im Zuge dieser Operation auch ein bisschen klarer geworden.
Kommen wir zu Israel. Israel ist die letzten Tage relativ hart getroffen worden, im Gegensatz zu diesem 12-Tage-Krieg, wo man fast alles abfangen hat können. Es gibt mehrere hunderte Verletzte, einige Tote. Hat man das unterschätzt, die Kraft des Iran?
Möglicherweise hat man das graduell schon unterschätzt. Ich denke, man wusste schon, dass der Iran nach wie vor über erhebliche Kapazitäten verfügt, durchaus auch moderner Natur. Das eine oder andere hat aber Israel offenbar doch überrascht. Ich will jetzt nicht allzu viel spekulieren, aber zum Beispiel diese eine Lenkwaffe, die ballistische Lenkwaffe, die ja außerhalb der Atmosphäre auch anfliegt teilweise und im Endanflug dann eben mehrere Gefechtsköpfe ausstößt, die unabhängig voneinander auf unterschiedliche Ziele zu steuern sind, da schien mir, als ob die israelische Führung überrascht wäre, dass der Iran über derartige Systeme verfügt. Und das ist natürlich eine sehr unangenehme Überraschung, wenn im Anlassfall dann das tatsächlich eingesetzt wird. Und wie gesagt, ich denke, dass sehr viel dafür spricht, dass das eben russische Technologie ist. Denn Russland hat natürlich für seine Mittel- und auch Langstreckenraketen derartige multiple Gefechtsköpfe in Verwendung. Der Iran hatte das bis dato nicht. Also man hat möglicherweise diese Möglichkeiten ein bisschen unterschätzt.
Das heißt, der Iron Dome, auf den die Israelis so stolz sind und der auch funktioniert, was wir ja gesehen haben die letzten 2-3 Jahre, auch nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, der reicht nicht aus, um diese ballistischen Raketen abzuwehren.
Die Schwäche jedes Abwehrsystems ist, wenn der Angreifer mit sehr vielen Wirkmitteln eben versucht einzudringen, irgendwann mal ist das System sozusagen gesättigt und muss nachgeladen werden sozusagen, beziehungsweise steht natürlich die ultimative Abwehrwaffe, die Laserwaffe noch nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung, die sicherlich in der Lage wäre, ohne Nachladen sehr schnell auf derartige Angriffe zu reagieren. Die ist noch im Aufbau begriffen, in Teilen aber schon vorhanden und wird offensichtlich auch sehr erfolgreich eingesetzt. Aber wie gesagt, gegen Israel wurde sicherlich das fortgeschrittenste Waffensystem eingesetzt, über das der Iran verfügt. Und da ist eben das eine oder andere durchgekommen.
Kommen wir zu den Proxys. Sie haben es vorher schon gesagt, die Hamas spielt keine Rolle mehr. Die dürfte nahezu zumindest waffentechnisch eliminiert sein. Es hat trotzdem Angriffe der Hisbollah aus dem Libanon bekommen. Gleiche Frage wie vorher. Hat man nicht die letzten Monate die Hisbollah so sehr geschwächt, dass es eigentlich fast keine Gefahr mehr geben sollte? Aber dennoch waren die in der Lage, da einige Raketen haben die auch nachgerüstet. Und wenn ja, wie? Über Syrien oder wie ist das reingekommen?
Natürlich rüstet auch die Hisbollah nach. Allerdings bei beiden in gewisser Weise noch aktiven Gruppierungen, sowohl bei der Hisbollah als auch bei den Houthis im Jemen, sehen wir schon, dass die Kapazitäten nicht unbegrenzt sind. Und ich denke auch, dass die Reaktion Israels, jetzt die Grenze zu sichern gegenüber dem Libanon, gegen Versuche der Hisbollah unter Umständen auf israelische Siedlungen in der Grenznähe vorzurücken und diese anzugreifen, eher darauf hindeuten, dass man die Gefahr, dass die Hisbollah noch erhebliche Bestände an ballistischen Lenkwaffen hätte, eher nicht als groß einschätzt, sondern eher einschätzt, dass die Hisbollah eben noch mit Infanteriewaffen, die man ihnen natürlich nicht lückenlos entziehen konnte, unter Umständen begrenzte Vorstöße auf israelisches Territorium unternimmt. Das kann durch eine militärische Grenzsicherung weitestgehend verhindert werden. Und es bedarf nicht, wie ursprünglich eigentlich angenommen, einer Bodenoffensive von Israel in den Libanon hinein. Aber bei beiden Gruppen Proxys sozusagen denke ich, dass man schon erkennen kann, dass ihre Möglichkeiten stark geschwächt sind seit den Operationen im Vorjahr. Sind ja auch die Houthis angegriffen worden im Vorjahr durch die USA. Auch hier hat Donald Trump ja von einer völligen Vernichtung der militärischen Kapazitäten gesprochen. Auch das ist nicht der Fall, aber sie dürften erheblich verringert worden sein.
Bis dato gibt es, glaube ich, keine Meldungen, dass die Houthis aus dem Jemen Raketen Richtung Israel geschossen haben, im Gegensatz zu den letzten Monaten. Was wäre das Worst Case für die Amerikaner? Wenn wir jetzt ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, es hat Afghanistan nicht funktioniert, es hat der Irak nicht funktioniert, es hat Syrien nur bedingt funktioniert. Das heißt, kein Einmarsch oder keine Operationen der Amerikaner die letzten Jahre, Jahrzehnte hat ansatzweise Erfolg gehabt im Nahen Osten. Ist das Ihrer Meinung nach, wie hoch ist die Gefahr, dass das auch diesmal so sein könnte, oder was wäre für die Amerikaner das absolute Niederlage?
Lehne mich ungern weit aus dem Fenster, aber ich versuche es hier. Also der Worst Case wäre ein andauerndes Engagement, weil man mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein kann. Das heißt, der Worst Case wäre, dass ein Teil des iranischen Regimes sozusagen im Amt verbleibt, dieses Mullah-Regime weiter in irgendeiner Form den Iran beherrscht, es nicht gelinge, lückenlos die militärischen Fähigkeiten des Iran zu vernichten, und man dann damit rechnen müsste, dass trotz Inkaufnahme eigener Verluste es offenbar in ein paar Jahren dann wieder möglich sein würde, dass der Iran Israel bedroht. Das wäre aus meiner persönlichen Sicht das Worst-Case-Szenario.
Es gibt in den USA natürlich große Widerstände gegen diesen Krieg von Trump. Also er ist Friedenspräsident angetreten, ist jetzt ein Kriegspräsident. Teile der Demokraten unterstützen das Vorgehen im Iran, ein großer Teil nicht. Aber viel gefährlicher ist natürlich die sogenannte MAGA-Bewegung, die gespalten ist. Die sagen, er hat uns im Prinzip verraten, sagt die eine Seite. Die andere Seite steht noch immer hinter dem Präsidenten. Gesetzt im Fall, die Midterms im November wären stark verloren. Was würde das für Trump dann heißen und was würde das für die Kriegsführung auch dort bedeuten?
Die Diskussion in den USA wird im Moment sehr heftig geführt. Ich verfolge auch jene unter den sogenannten Veteranen, also den Teilnehmern an früheren Kriegen, weil die durchaus repräsentativ sind auch und nicht zuletzt auch durchaus Einfluss auf die öffentliche Meinung haben. Mir handelt es sich doch um eine relativ große Anzahl von Menschen. Und diese Diskussion geht derzeit bereits für die derzeitige Administration sehr negativ aus. Das heißt, man ist sehr skeptisch, dass allein aus der Luft und von See aus alle Ziele wirklich so erreichbar sind, wie die Administration das eben sagt. Man ist mit insgesamt der Führung durch die Administration von Donald Trump bis zum Verteidigungsminister Hegseth nicht wirklich zufrieden und glücklich. Man bleibt loyal, klarerweise, aber so wie auch eben, deswegen meine ich das ja auch, dass das durchaus repräsentativ ist für den Rest der Bevölkerung. Man meint, Trump hätte eigentlich falsche Tatsachen vorgeschützt, als er sagte, ich beende Kriege, ich bin gegen Kriege und vor allem natürlich hat er ja gemeint, zum Beispiel der Rückzug aus Afghanistan wäre zu spät erfolgt und wäre er Präsident gewesen, hätte er das klug und besser und
wesentlich alle drei, vier Wochen,
früher gemacht. Das ist der Punkt und das bleibt natürlich jetzt auch Teilen der MAGA-Bewegung nicht verborgen und Ich glaube schon, dass auch diese Widersprüchlichkeit in der Kommunikation der letzten Tage auch innerhalb der Administration damit zu tun hat, dass man an die Midterm-Elections denkt und merkt, dass je länger der Krieg dauert, die Chancen umso schlechter werden, bei den Midterms die Verluste zu minimieren. Das würde eigentlich für einen kürzeren Krieg sprechen. Allerdings muss man das auch ganz klar sagen, das ist etwas anderes als Venezuela. Hier geht es vor allem um Israel, klarerweise auch, dass er auch Interessen hat und dass die USA ja heftigst unterstützt. Das heißt also, wie schon beim Beginn des Krieges, wird auch bei einer Beendigung des Krieges die Stimme Israels zu hören sein. Und die wird sicherlich nur dann für ein Ende des Krieges sein, wenn einigermaßen gesichert die militärischen Kapazitäten des Iran für lange Zeit zerstört und vernichtet sind. Und insofern ist Donald Trump in einer Zwickmühle. Für die eigene Galerie sozusagen und für das eigene Wahlvolk sollte er den Krieg so kurz wie möglich halten. Auf der anderen Seite drängt Israel natürlich doch zu einem substanziellen Erfolg und der ist eben nicht von heute auf morgen möglich.
Wir sprechen immer von kriegerischen Auseinandersetzungen und wenig über die Zivilbevölkerung. Wir wissen, dass der Iran wirtschaftlich da niederliegt, seit Jahren Wasserversorgung in Teheran. Das war auch mit ein Grund der Aufstände von den letzten Wochen, wo 30.000, 40.000 Iraner vom Regime getötet worden sind, schätzungsweise. Wie ist so eine kriegerische Auseinandersetzung, was hat das für die Zivilbevölkerungen für Ausmaße, für beziehungsweise wie ist die Versorgungslage und kann man jetzt schon abschätzen, wie viele zivile Opfer es gegeben hat?
Es hat schreckliche Konsequenzen, insbesondere in jenem Sinn, dass natürlich die iranische politische Führung sich selbst sehr wohl versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu schützen und mit allen Mitteln zu schützen. Aber für die Zivilbevölkerung sind offenbar nicht mal Schutzräume.
Das ist so wie im Gazastreifen, wo es keine Bunker und gar nichts gegeben hat.
Genau. Also das ist ein Drama in Wirklichkeit. Wir sprechen ja schon bei den im Zuge der Aufstände getöteten Menschen von etwa bis zu 30.000, die also hier diesen Aufständen beziehungsweise der grausamen Reaktion der iranischen Führung zum Opfer gefallen sind. Ich kenne keine glaubwürdigen Schätzungen bis jetzt von Verlusten der iranischen Zivilbevölkerung, außer jener des Roten Halbmonds. Und ich denke, da spricht also von etwa um die 700 Personen, die also bereits getötet worden wären, Zivilpersonen, die getötet worden wären im Iran. Das halte ich durchaus für eine sehr wahrscheinliche Zahl. Und das kann natürlich im Zuge der weiteren Kampfhandlungen sich noch vermehren.
Aber wie versorgt man die Menschen dort? Jetzt kann man das innerhalb des Landes überhaupt noch bewerkstelligen? Kommt was von außen rein? Also wir reden da von 90 Millionen Menschen, die Iran groß haben, 10, 15 Millionen. Das wird doch immer schwieriger, je länger dieser Krieg andauert.
Absolut. Ich denke also durchaus, dass die Drohung einer humanitären Katastrophe im Raum steht. Es ist ja der Luftraum zumindest über dem Iran klarerweise gesperrt, auch durch den Iran selbst und natürlich durch die beiden Alliierten, die kein Interesse haben, dass also irgendwelche Flugzeuge ihr Agieren dort stören. Das heißt also, die Versorgung des Iran könnte nur von See her beziehungsweise über Land an den Grenzen erfolgen. Da wird es das eine oder andere schon geben, aber ob die Versorgung eben der großen Bevölkerungszentren möglich ist, selbst wenn die iranische Bevölkerung natürlich bereits in den letzten Monaten zur Improvisation nicht nur gehalten war, sondern die Improvisation auch durchaus praktiziert hat, da kann es dann einfach tatsächlich sein, dass also die Versorgung der Bevölkerung vor allem natürlich mit zum Beispiel Medikamenten, medizinischen
Grundnahrungsmitteln, ganz einfach.
Und den Grundnahrungsmitteln, siehe Trinkwasser, das ja schon auch ohne Kampfhandlungen ein Problem gewesen war, zu Schwierigkeiten führt und dass es eine humanitäre Katastrophe gibt. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Auch das ist im Übrigen etwas, das natürlich einen Einfluss auch auf die Angriffsoperationen nehmen kann in weiterer Folge.
Dann sage ich danke für das Gespräch. Wir werden sehen, wie sich die nächsten Tage und Wochen entwickeln und ich hoffe, dass wir vielleicht die nächsten Wochen nochmal sprechen können gemeinsam. Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder weiterempfehlt, uns auf Blue Sky, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr die journalistische Arbeit von Ganz offen gesagt unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir Ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich in die Shownotes. Euch danke ich fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Missing Link.